Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So endet das Vaterunser. Und damit wird deutlich, am Anfang des Vaterunsers sagt uns Jesus, wer der Vater ist, zu wem wir da denn beten. Er ist der Vater, unser Vater. Das heißt, Gott will, wie ein liebender Vater beugt er sich herunter zu seinen kleinen Kindern und sagt, was ist es, was dich bewegt? Das ist die Einleitung des Vaterunsers. Daran müssen wir uns erinnern, Gott will. Und am Ende hören wir, Gott kann. Gott kann. Bei ihm laufen alle Fäden der Weltgeschichte zusammen. Dieses Denn des Lobpreises bezieht sich eigentlich auf alle Bitten. Wir könnten sie an jede Bitte hinhängen. Gib uns unser tägliches Brot, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Du kannst das. Und so könnten wir es an jede Bitte hinhängen. Und das gilt auch für jede Situation in unserem Leben, dass wir uns immer wieder erinnern. Denn dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Schauen wir uns das genauer an. Denn dein ist das Reich. Das heißt, er regiert in Ewigkeit. Er ist an der Regierung für immer. In unserer Lebenszeit ist das immer wieder angefochten, dieses Wissen, dieses Denken. Weil wir denken, wo ist denn das? In der Natur, so sagen viele Menschen, herrscht einfach der Zufall. Gott? Nee. In der Geschichte herrschen Menschen, mächtige Herrscher, die andere unterdrücken. Gott? Und vielleicht sagen auch jetzt manche Menschen in der Corona-Zeit, wo ist denn Gott? Ist Gott so machtlos? Auch wenn es für uns immer nicht so ausschaut, Gott ist am Wirken, Gott regiert, machtvoll und er breitet sein Reich aus, immer mehr. Man muss sich vorstellen, wie ungeheuerlich dieser Satz ist. Er wurde gesprochen in einer Zeit, wo es alles andere ausschaute, als würde Gott regieren. Da war das römische Weltreich auf der Höhe seiner Macht. Der mächtige Kaiser Tiberius. Und der hat gesagt, mein ist das Reich. Mein, ich bin der Herrscher. Da sind Menschen, Christen, die sagen, nein, sein ist das Reich. Dein Gott ist, dein ist das Reich. Alles Menschliche ist vergänglich. Es gibt nur ein unvergängliches Reich und das ist Gottes Reich. Was ist mit diesem Kaiser Tiberius geworden? Viele kennen nicht mal mehr seinen Namen. Es ist vergangen. Vergangenheit steht in irgendeinem Geschichtsbuch noch drin, aber mehr nicht. Vielleicht haben damals viele auch gedacht, ja, was ist denn mit Gott? Wo ist denn sein Reich? Ich sehe nur dieses mächtige römische Weltreich. Es ist vergangen. Sein Reich, Gottes Reich, ist gebaut worden und wächst immer weiter. Napoleon hat einmal gegenüber seinem Adjutanten, der ihn begleitet hat, in die Verbannung auf St. Helena, gesagt, was ist mit diesem Jesus, was mit dem es wohl auf sich hat? Ich habe Regimenter, massenweise Regimenter befehligt. Ich habe Sieg um Sieg eingefahren. Dieser Jesus hat niemals ein Regiment befehligt. Heutzutage ist keiner mehr da, der für mich einen Finger krumm machen würde. Aber für diesen Jesus gäbe es Tausende, die sofort bereit wären, für ihn ihren Kopf in den Block zu legen. Das heißt, für ihn zu sterben. Tausende wären bereit für ihn. Aber für mich macht nicht mal einer einen Finger krumm. Alle Machthaber dieser Erde, alle Machthaber, werden eines Tages vergessen sein. Sie sind alle nur vorläufige Größen. Eines Tages versinkt ihr Ruhm, ihr Reich ins Nichts. Ihr Name verblasst eines Tages. Diese Reiche dieser Welt sinken ins Vergessen. Gottes Reich bleibt und wächst. Und das gilt auch für die anderen Reiche, die dir ja vielleicht zu schaffen machen. Es gibt viele Reiche im Kleinen noch. Da versucht vielleicht der Chef, sein Reich zu bauen. Und du leidest darunter. Oder ein Kollege versucht, sein Reich zu bauen. Und du leidest darunter. Oder ein Lehrer versucht, sein Machtreich zu bauen und seine Macht auszuspielen. Und du leidest darunter. Oder ein anderer Schüler versucht, in der Schule sein Machtreich zu bauen, indem er andere Schüler hänselt und plagt und piesackt. Und du leidest darunter. Und so könnten wir viele Dinge anschauen, wo Menschen ihr Reich versuchen zu bauen. Wir leiden darunter, ja. Aber wir dürfen wissen, diese Reiche, die sind schon bald Vergangenheit, in wenigen Jahren. In 50 Jahren erinnert sich kein Mensch mehr daran. Sein Reich das bleibt. Und wenn du zu diesem Reich durch Jesus Christus gehörst, dann bist du Bürger, dann bist du Teil dieses neuen kommenden Reiches, das in dieser Welt ist, aber nicht von dieser Welt. Im Moment ist es noch sehr unscheinbar, unsichtbar. Aber es ist nicht nur ein zukünftiges Reich, sondern es hat angefangen und es wächst und wächst immer mehr. Jesus sagt hier, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es hat schon begonnen, es ist da. Und deswegen dürfen wir wissen, auch wenn uns manches vielleicht deprimiert, wo wir denken, hey, ich sehe nur diese sichtbaren Reiche, wo die sich immer weiter ausbreiten. Dieses Reich Gottes ist real. Und wenn du zu ihm gehörst, dann kannst du dich freuen. Wer zu diesem Reich Gottes gehört, wird auch alle Versuche aufgeben, sein eigenes Reich zu bauen. Wie schnell bauen eben Menschen ihr eigenes Reich, ihre Herrschaft? Oft versuchen Menschen, sogar in der christlichen Gemeinde, ihr Reich aufzubauen. Aber wer wirklich zu diesem Reich Gottes gehört, der wird sagen, nee, es geht nicht um mein Reich, es geht um sein Reich. Auch unsere Gemeinde hier, das ist nicht mein Reich als Pfarrer, das ist nicht das Reich des Kirchenvorstands, nicht einmal von irgendwelchen Mitarbeitern ihr Reich, sondern das ist sein Reich. Und wir dürfen uns freuen, dass wir ein Teil dieses Reiches Gottes sein dürfen, mitarbeiten dürfen von Gott in seinem Reich. Das ist das Erste. Dein ist das Reich, auch wenn vieles nicht so ausschaut. Gott regiert und darauf dürfen wir uns verlassen. Dein ist die Kraft in Ewigkeit. Kraft, Power, das ist in. Das möchten Menschen, egal ob sie mit Gott leben oder ohne, die möchten Kraft haben. Jeder möchte kraftvoll sein. Keiner möchte ein Schlaffi sein, einer, der keine Kraft hat. Kraft ist angesagt. Gott gibt uns Kraft Woche für Woche. Von ihm wollen wir Kraft, Woche für Woche. Aber wenn das alles ist, was machen wir dann, wenn es uns nur darum geht, von Gott Kraft zu bekommen? Professor Rudolf Born hat mal gesagt, dann machen wir aus dem Evangelium eine Kraftbrühe. Der Glaube und das Gebet haben dann nur noch so viel Wert, als sie uns Kraft geben. Also natürlich gibt der Glaube uns Kraft. Ja, das stimmt, das ist so. Aber wenn es uns nur um diese Kraft geht, nur um diese Kraft, ist uns der Kraftgeber eigentlich ziemlich egal. Dann wollen wir bloß diese Kraftbrühe immer wieder haben, aber den Kraftgeber gar nicht. Und das ist wichtig zu sehen, wir bekommen Kraft, aber wir dürfen den Kraftgeber nicht aus den Augen verlieren. Hier am Schluss dieses Vaterunsers wird sozusagen wieder ein Stoppzeichen aufgerichtet. Wir beten, dein ist die Kraft. Das könnte ja auch heißen am Schluss, und gib mir Kraft für meinen Alltag und gib mir Hilfe für meinen Alltag. Aber das heißt, dein ist die Kraft. Was bedeutet das? Das heißt, der Blick wird von allen Kräften dieser Welt weggelenkt auf den hin, der wirklich kraftvoll ist. Er wird auch weggelenkt von uns, von unseren Möglichkeiten. Das ist wichtig zu sehen, dass wir wegschauen können von uns und unseren Möglichkeiten. Ein Blick auf dem, dem nichts unmöglich ist. Ich habe nicht so viel Ahnung von der Stromerzeugnis. Natürlich weiß ich mit Umspannungswerk und den ganzen Sachen. Ich denke, die meisten wissen es auch nicht, wie es hundertprozentig funktioniert. Das ist auch nicht so entscheidend. Aber was ich weiß ist, dass unsere Stromversorgungsnetz genug Licht, Energie und Wärme für uns hat. Und entscheidend ist, dass ich Vertrauen in dieses Stromnetz habe, dass ich mich einklinke, dass ich anschließe, meine Geräte einstecke, dann werden schwere Geräte angetrieben, die ich sonst überhaupt nicht in Bewegung bringen könnte. Und so ähnlich ist es mit Gott, dass unser Glaube erlebt, ja, das gibt Kraft. Entscheidend ist, dass ich angeschlossen bin. Ich verstehe vieles bei Gott nicht, wie wir auch gerade wieder gesungen haben. Viele Wege, die Gott mit uns geht, versteht er nicht. Die werden wir nie begreifen. Aber mein Herz kann dich sehen. Ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Auch wenn ich manchmal vielleicht auch dran zweifle. Aber ich weiß, wenn ich angeschlossen bin an diesen Kreislauf, dann gibt mir das Kraft. Die Lampe, die muss nicht aus sich selbst heraus leuchten. Diese Geräte müssen nicht aus selbst sich heraus antreiben, sondern entscheidend ist, dass sie angeschlossen sind. Dass der Anschluss stimmt, darum geht es. Und das geht auch für uns. Dein ist die Kraft, das heißt, ich muss angeschlossen sein an diesen Kraftstrom. Das ist eine ungeheure Entlastung. Dass wir nicht auf uns schauen müssen und denken, es geht um mich, was ich für Kraft habe, wie toll ich bin, wie intelligent ich bin, wie viel Kraft ich habe, wie alt ich bin, wie gesund ich bin und was auch immer. Es geht gar nicht um mich. Paulus hat mal geschrieben, im Namen von Gott, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Es geht nicht um das, was ich für Möglichkeiten habe, in erster Linie, sondern es geht darum, dass ich diese Möglichkeiten Gottes nutze, an diese Kraftquelle angeschlossen bin. Was immer dir zu schaffen macht in deinem Leben, wo du denkst, ich habe die Kraft nicht, Gott hat sie. Oder wo du in deinem Leben denkst, ich bin nicht so gut wie die anderen. Ich kann das alles nicht, was die anderen so können. Dass du weißt, Gott kann. Und wenn er in deinem Leben wirken darf, dann wirkt er das, was in deinem Leben, das dein Leben bewirkt, bewirken soll. Dein ist die Kraft. Das ist eine ungeheure Entlastung. Dass wir beten können, Christus, lebe du dieses Leben in mir, das ich nicht leben kann. Lebe du es heute in mir. Ich möchte aus deiner Kraft leben. Wenn Dinge auf dich zukommen, wo du sagst, oh, das schaffe ich nicht, dass du in Erinnerung rufst, dein ist die Kraft. So können wir Tag für Tag leben. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist eine Frage nach dem Standort. Wenn wir zum Beispiel am Meer stehen und auf die Weite eines Meeres hinausschauen, dann können wir etwas erahnen von der Herrlichkeit, nur erahnen. Wenn wir auf dem Gipfel von Bergen stehen und die anderen Berggipfel sehen, dann können wir es erahnen von der Herrlichkeit Gottes. Oder wenn wir einen wunderbaren Sonnenuntergang beobachten, dann ahnen wir etwas von der Herrlichkeit Gottes. Aber vielleicht fragt jetzt jemand und sagt, wieso sieht man in unserer Welt, in unserem Leben sonst so wenig Herrlichkeit? Es ist eine Frage des Standorts. Ich kann diese ganzen Dinge, wo ich genannt habe, Meer, Berge, Sonnenuntergang und so weiter, wir können vieles nennen und sagen, es ist halt Zufall, es hat sich halt so entwickelt, von wegen Herrlichkeit Gottes. Das erahne ich nur, wenn ich einen entsprechenden Standpunkt habe. Von außen nämlich kann ich das nicht erkennen. Wir bekommen so lange das nicht in den Blick, solange ich als Zuschauer distanziert und kritisch das nur beobachte. Erst wenn ich mich dem öffne, dann werde ich das entdecken. Wenn ich am verkehrten Ort stehe, dann werde ich Gottes Herrlichkeit nicht sehen. Aber am richtigen Standort, dann geht mir das auf. Das ist wie bei Fenstern in einem Dom, in alten Kirchen. Von außen gesehen sind sie grau und grau. Aber wenn ich innen hineintrete, dann fangen diese Fenster an zu leuchten. Dann entdecke ich diese Herrlichkeit, die da drin steckt. Von außen sehe ich das nicht, aber wenn ich innen bin, dann zeigen sie mir ihre Herrlichkeit. Sie zeigen sie nur dem, der hineingeht, der sie von innen anschaut. Und viele Menschen wenden sich enttäuscht von Jesus Christus oder auch von seiner Gemeinde ab, weil sie nicht nach innen gehen, weil sie es vermeiden wollen vielleicht, dass dieser Herr ihnen zu nahe kommt. Das Geheimnis des Reiches Gottes kann ich nicht als unbeteiligter Zuschauer erkennen. Nur wenn ich mich hineinbegebe. Früher war das zum Beispiel so bei Telefonzellen. Erst dann ging das Licht an, wenn man die Tür aufgemacht hat und eingetreten ist. Und erst drin war, auf einmal ging das Licht an. Oder nimm ein Licht mit einem Sensor irgendwo in Außenbeleuchtung. Erst wenn ich in den Bereich des Sensors trete, dann geht das Licht an. Vorher nicht. Wenn ich kritisch vom Weiten anschaue, dann wird mir die Herrlichkeit nicht aufgehen. So ist es mit Gott auch. Dass ich erst, wenn ich in sein Licht trete, dann wird mir diese Herrlichkeit Gottes immer mehr aufgehen. Von weit weg entdecke ich das nicht. Aber wenn ich in dieses Licht Gottes komme, dann entdecke ich, da werden Menschen frei. Da werden Menschen verändert. Da fallen Ketten, die sie vorher gefesselt haben. Da wächst auf einmal neue Hoffnung in ihr Leben. Viele Dinge verändern sich im Licht Gottes. Das erlebe ich. Ein Stück weit diese Herrlichkeit Gottes kann ich hier sehen. Oder Menschen, die in das Licht Gottes kommen, denen geht auf einmal auf, Mensch, ich habe das Wichtigste ausgeblendet. Ich habe mir bloß dieses Leben hier gesehen bis zur Todesgrenze. Und jetzt merke ich auf einmal, es gibt noch eine ganz andere Dimension. Es gibt meinem Leben eine ganz andere Dimension. Das gibt meinem Leben eine viel größere Tiefe. Entscheidend ist, dass du durch Jesus Christus Bürger dieses neuen Reiches geworden bist oder wirst. Es geht ganz einfach. indem du dich dem öffnest und in einem Gebet des anderen sagst, ich möchte zu diesem neuen Reich Gottes gehören. Genau das tut Gott heute auch, dass er Menschen ruft. Er ruft mit dieser himmlischen Berufung hinein in dieses Reich. Er ruft ständig Menschen. Menschen, die sich rufen lassen. Es ist eine Tragödie in unserem Land, dass viele zu dieser Herrlichkeit Gottes berufen werden, aber sie sich nicht rufen lassen. Weil sie sich gefangen nehmen lassen von den Dingen dieser Welt. Von den Freuden des Alltags und des Urlaubs. Von den Lasten und Sorgen des Alltags. Das engt sie so sehr ein, dass sie überhaupt nicht den Blick weiten für dieses Reich Gottes, wo sie eingeladen sind, aber sie sich nicht einladen lassen. Wenn du diesen Ruf heute hörst, dann schiebe nicht auf die Bank, sondern öffne dich für diesen Ruf und sag, ja, ab heute will ich diesen neuen Weg einschlagen. Wenn du vielleicht weggekommen bist von diesem Weg, wo du gesagt hast, ja, natürlich glaube ich trotzdem irgendwie an Gott, aber du merkst, in deinem Leben hat das überhaupt gar keine Auswirkung, dann fang neu an. Er lädt dich ein und er hat offene Arme. Den Weg, wo dein Wille und deine Herrschaft gilt, der soll auch für mich gelten, für mein Leben. Erneuere das heute. Gottes Herrlichkeit ist eine verhüllte Herrlichkeit. Aber es wird der Tag kommen, wo alle diese Herrlichkeit sehen werden, wo sie nicht mehr verhüllt ist. Wo sein Reich zur Vollendung kommt. Und dann ist es umso wunderbarer, wenn ich zu diesem Reich gehöre, schon jetzt. In Ewigkeit, heißt es am Schluss. Stell dir vor, du siehst nachts in den Himmel, in den unendlichen Sternenhimmel. Da ahnen wir etwas von Ewigkeit, wenn wir diese vielen, vielen Sterne sehen. Und wir wissen, wir sehen ja bloß einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt. Diese unendlichen Sterne, nur ein Bruchteil davon sehen wir. Da erahnen wir etwas von Ewigkeit. Es gibt zweierlei Menschen. Ewigkeitsmenschen und Zeitmenschen. Das Leben von Zeitmenschen, das ist geprägt vom Wesen dieser Welt und von der Vergänglichkeit, von Zeit. Aber das nimmt sie komplett gefangen. Sie denken nicht weiter. Sie denken nicht ans Danach, an Ewigkeit. Wenn sie die Sterne anschauen, sagen sie, oh cool, ist ja cool. Aber es ist nicht für sie die Ewigkeit, weil sie denken, hey, wenn ich das anschaue, es gibt noch viel, viel, viel Größeres als ich mit meinem kleinen Leben. Ewigkeitsmenschen, die fragen, was kommt denn? Die haben einen weiteren Blick. Und sie bereiten sich auf diese Ewigkeit vor, in diesem Leben. Mitte des 19. Jahrhunderts machte der Kaufmann Heinrich Schliemann sich auf, um die Stadt Troja in Kleinasien zu finden, auszugraben. Und was er fand, waren 7 Städte übereinander, Schichten von 7 Städten. Das bedeutet, eine Stadt hat gebaut und ein blühendes Leben. Und die Leute, die dort drin gelebt haben, haben gedacht, es geht nur um mich, mein Spaß, meine Geschäfte, dass mir es gut geht. Und dann irgendwann ist diese Stadt versunken. Und es kamen die Nächsten, haben drauf gebaut. Und die haben wieder gedacht, es geht nur um uns, unsere Geschäfte, um unseren Spaß und unser Leben, es geht um uns. Und dann war diese Stadt wieder versunken und so ging es immer weiter. Und so täuschen wir Menschen uns, dass wir denken, ich, um mich geht es. Es geht um mich. Und wir übersehen dabei, wie die Zeit dahin fließt. Wie schnell vergeht unsere Lebenszeit. Wir werden immer älter und irgendwann sind wir nicht mehr da. Und das haben wir gar nicht im Blick. Und deswegen erinnert uns es am Schluss wieder, in Ewigkeit heißt, Moment mal, worum geht es denn eigentlich? Da gibt es jemanden, der bleibt in Ewigkeit. Und wenn ich zu ihm gehöre, dann habe ich diese Ewigkeit auch in meinem Leben. Und schau, deswegen ist das Wesen dieser Welt Friedlosigkeit. Egal wie stark ich mich bespaße in meinem Leben, was ich alles hineinpumpe in meinem Leben, das hält immer nur bis zum kurzen Moment und dann brauche ich das Nächste und das Nächste. Deswegen diese Friedlosigkeit, diese Unruhe, dass ich immer mehr in mich hineinpumpen muss. Ewigkeit ist Frieden. Von Jesus geht dieser große Friede aus. Und darum ist ein Ewigkeitsmensch von Frieden erfüllt. Auch ihn plagen immer wieder Sorgen, Dinge, Situationen, Ereignisse, wo er unruhig wird. Aber wir dürfen uns immer wieder neu ausrichten auf diesen, der die Ewigkeit ist und die Ewigkeit in unser Herz bringen will und damit seinen Frieden in uns. Dass wir merken, ich habe einen Anker in allen Dingen, die mich hin und her treiben wollen. Und das gibt einen Standpunkt über den Dingen. Als damals das römische Weltreich angefangen hat, Christen auszurotten, dann hat ein weiser alter Christ gesagt, das ist nur ein Wölkchen, das geht vorüber. Damit wollte er sagen, hey, so bedrohend das jetzt im Moment ausschaut, es ist wie eine Wolke, die zieht weiter, die löst sich irgendwann auf. Und genau so ist es. Sie konnten das Christentum nicht ausrotten, sondern es ist gewachsen weltweit. Glauben viele Menschen an Jesus Christus. Mit denen sind wir auch jetzt verbunden, die weltweit Gottesdienst feiern, in welcher Form auch immer das im Moment möglich ist. Es ist wichtig zu wissen, Reiche, die dich bedrängen, es geht nicht um diese Reiche, es geht um sein Reich. Und das bleibt ewig, nicht diese Reiche, die dich bedrängen. Wenn du dich kraftlos fühlst, dass du dich daran erinnerst, seine Kraft ist da, denn dein ist die Kraft. Herrlichkeit, wenn du so viel Trostlosigkeit in deinem Leben siehst, dass du weißt, diese Herrlichkeit Gottes, die wartet auf mich. Das ist das, wo ich als Christ darauf zugehe. Ich bin schon Bürger dieser Ewigkeit, dieser neuen Welt. Ewigkeitsmenschen haben einen anderen Standpunkt. Sie sehen weiter als nur bis um die nächste Kurve. Und deswegen können wir Gott schon loben. Gott loben heißt, die Dinge vom Ende her sehen, weil wir sie von den Zielen und den großen Vorstellungen Gottes her betrachten. Und nichts verändert uns so sehr, wenn wir Gott loben. Es geht beim Lob gar nicht zu überlegen, ja, habe ich jetzt genug Gründe, dass ich Gott loben kann? Ja, ich habe was zu essen, mir geht es ganz gut. Ja, jetzt habe ich ein paar Tage Urlaub, ich kann Gott loben. Wir dürfen auch Gott loben, dann, wenn es uns dreckig geht. Warum? Weil es nicht nach unserem Gefühl geht, sondern weil Gott lobenswert ist, unabhängig von unserer Situation. Er ist der Einzige, der lobenswert ist, egal was gerade in unserem Leben ist. Das ist nicht einfach. Ich weiß das, ist für mich genauso. Das ist eine Herausforderung. Aber das dürfen wir tun. Und dieses Loben wird uns verändern. Das ist das Ziel, die Herrlichkeit und Ewigkeit neu in den Blick zu bekommen. Das ist das Ziel auch in der Ewigkeit, dass wir Gott loben werden, weil wir dann ihn erkennen, wie herrlich er wirklich ist, wie wunderbar es ist. Es geht also nicht um die Situation, ob die mich loben lässt, sondern es geht um den, den ich zu loben habe, den ich loben möchte, um Gott. Gott loben bedeutet, die Dinge von ihrem Ende zu sehen. Und wenn wir dem Lob Raum geben in unseren Beten, dann bitten wir auch nicht mehr bloß mit Kurzsichtigkeit, dass wir bloß die Dinge bestellen, die wir brauchen, sondern dass wir ihn loben für das, was er ist, was er für uns ist, dass er uns Ewigkeit schenken will, dass er uns Licht auf unserem Weg geben will. Dieser alte Spruch, Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Das hilft uns, dass wir immer wieder überlegen, was zählt wirklich. Am Schluss steht Amen. Das heißt nicht aus Ende der Durchsage, sondern es bedeutet Amen, so sei es. Jawohl, so ist es. Wahrhaftig, das gilt. Wir Menschen geraten ja immer wieder in Zweifel. Und wir fragen, ist Gott wirklich für mich? Für mich persönlich da? Ist er für mich ein liebender Vater? Amen, er ist es. Situationen, die uns ins Fragen bringen oder wo wir Schuld auf uns geladen haben. Vergibt er mir wirklich? Ich habe doch schon mal mit demselben Mist bin ich schon gekommen. Ich wollte anders leben. Vergibt er mir noch einmal? Amen. Er vergibt. Ja, wirklich. Schon im Alten Testament heißt es, das ganze Volk sage Amen. So dürfen wir auch bitten, dein Wille geschehe in meinem Leben. Amen. Dein Reich komme auch in meinem Leben. Amen. Es ist befreiend zu erkennen, zu sehen, dass Gott sowohl kurze als auch lange Gebete annimmt. Keins ist besser als das andere. Es hat jemand mal gesagt, das Vaterunser ist so einfach, dass es jedes Kind beten kann und es ist so tief, dass wir es niemals ganz ergründen können. Und vielleicht ist das unser Problem, dass wir aufgehört haben, in unserem Gebetsleben Kinder zu sein. Wir machen es uns zu kompliziert. Wir denken, es liegt an uns oder wie ich meine Bitten vortrage. Und dabei kommt es darauf an, dass wir lernen, ganz neu wie Kinder zu Gott zu kommen, zu unserem himmlischen Vater. Das Entscheidende ist nicht die richtige Formulierung, sondern entscheidend ist unser Vertrauen. Mein Vater freut sich, wenn ich komme, und er wartet schon auf mich. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielleicht wirst du gerade im Moment bedrängt von Reichen, von anderen, die ihr Reich aufrichten. Oder von anderen, wo du denkst, ja, die bauen da ihr Reich auf. Oder du fühlst dich kraftlos. Dann erinnere dich daran. Dann mach es fest für dich. Ich möchte an sein Reich mich orientieren. Wenn du kraftlos bist, ich möchte seine Kraft in meinem Leben. Wenn du die Ewigkeit vielleicht bisher ausgeblendet hast, vielleicht möchtest du jetzt ganz neu diese Ewigkeit in dein Leben hineinnehmen. Ich bete und du kannst Gott das sagen, was dich gerade bewegt, wo Gott an deinem Alltag, an deinem Leben etwas verändern will, wo du sagst, genau das soll sich in Zukunft ändern. Lieber Vater, du kennst es und du siehst uns. Du weißt, was im Moment gerade dran ist für uns, und wir sagen dir das jetzt in der Stille, wo wir Veränderung brauchen oder wo wir vielleicht ganz neu zum ersten Mal oder wieder neu Bürger deines ewigen Reiches werden wollen. Wir sagen dir jetzt in der Stille, was für uns gerade dran ist. Danke, dass du uns annimmst, dass du zu uns kommst, in unser Leben hinein, in unseren Alltag, uns nicht allein lässt. Danke, Vater. Amen.